Wer von euch lebt hier? 50% der Gemeinde lebt hier in diesem Main-Taunus-Kreis. Wusstet ihr, dass der Main-Taunus-Kreis 243, das war Ende letzten Jahres, ich tue es mal ein bisschen aufrunden, 250.000 Leute wohnen, dass der Main-Taunus-Kreis die kleinste Flächen, von der Fläche her die kleinste Region ist, mit der zweitdichtigsten Bevölkerungsanzahl ist. Stellt euch mal vor, in ganz Deutschland sind wir einer der kleinsten, von der Fläche her, das zweite hochstmöglichste besiedelte Landkreis in Deutschland. Ich wollte eigentlich nur ein Map rausholen für die Präsentation heute und dann habe ich das gelesen und dachte ich, Herr, Wahnsinn. Was für ein Potenzial wir doch hier haben, mein Taunuskreis, und letztendlich was für ein Auftrag. Eine Viertelmillion Menschen leben in deiner und in meiner Nachbarschaft. Ist das nicht genial? Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur ein schönes Netz aufspannen und dann hätten wir ganz viele Fische drin. Amen. Wieder? Das war nicht drin in der Map, von daher ist es nicht meine Schuld. Vor 15 Jahren, als wir eine Glaubenskonferenz hier in Hofheim hatten vom BFP, also von dem Bund, zu dem wir gehören, der Pfingstbewegung, da war ich damals noch Pastor der Baptistengemeinde in Schwalbach, also Nachbarn hier von Köhlers. Und meine Frau und ich, wir haben Lobpreis geleitet und als wir in dieser Konferenz waren, hat Gott in der Stadthalle unten, hat Gott zu uns gesprochen, hier muss eine Gemeinde entstehen oder hier soll eine Gemeinde entstehen. Und wir hatten das damals in unseren Herzen so bewegt, diesen Gedanken, aber Herr, ich bin ja noch passender Baptistengemeinde, ich habe keine Ahnung, vielleicht rufst du jemand anders. Als dann die Ordination fertig war oder ich ordiniert worden bin zum Pastor, nach 6 Jahren, dann kam es so weit, dass wir oben, also die Anfrage dann von Hofheim kam, ob wir hier nicht Gemeinde bauen wollen. Und wir haben das bewegt vor Gott und wir haben Ja gesagt. Und eins, was uns getragen hat, ist diese Gewissheit, Gott möchte hier in Hofheim Gemeinde bauen. Das ist das eine. Das andere, was uns treibt, ist letztendlich diese vielen Menschen, die hier wohnen, mein Taunuskreis, die Jesus noch nicht kennen. Mein Taunuskreis hat eine geniale Geschichte der Begegnung mit Gott. Vor ca. 100, 110 Jahren gab es hier eine starke Erweckungszeiten und selbst die Boje, die es damals gab, die hat so Facetten davon noch miterlebt. Aber es war eine starke Zeit in der Gegenwart Gottes mit Zeltevangelisation und überall diese Hausbibelkreisen, die da unterwegs waren. Menschen waren auf der Suche und da gab es ganz viele Möglichkeiten, wo Menschen andocken konnten. Das hat sich im Laufe der Jahre alles leider etwas verpufft. Unser Traum als Gemeinde ist es, dass überall in meinem Taunuskreis, inklusive Eschborn da oben, da habe ich jetzt keine Flamme, habe ich gesehen, und Liederbach, ist ja auch egal, stellt einfach mal vor, überall ist eine Flamme oder zwei oder drei. Das ist unser Traum, dass überall die Flamme des Heiligen Geistes am Wehen ist und am Glühen ist. Und wir lieben diese Flamme, das bist du und das bin ich. Wer von euch hat den Heiligen Geist in sich? Aha, 90%. Diese 90%, ihr seid so eine Flamme. Nicht vergessen, okay? Ganz wichtig. Was unser Traum ist in dem Ganzen, mit diesen vielen Flammen, ist es, vor Ort eine Gemeinde zu bauen, die letztendlich einen Hunger hat nach dem Heiligen Geist, die voll des Heiligen Geistes mit all dem, was der Heilige Geist uns geben möchte, damit Folgendes geschieht, damit wenn wir unterwegs sind oder Menschen in die Gemeinde reinkommen oder in Kontakt mit uns sind in unseren kleinen Gruppen oder auch privat in den Gesprächen, dass sie so angesteckt werden vom Heiligen Geist, von der Liebe Gottes, dass sie selber Träger werden vom Heiligen Geist in diesen Main-Taunus-Kreis hinein und darüber hinaus. Und dann könnte der Main-Taunus-Kreis, wenn wir wirklich in enger Beziehung mit Gott leben, es geht nicht um Tun, ihr Leben, möchte ich heute fokussieren, es geht nicht um Tun, es geht um Beziehung zu Gott und aus dieser Beziehung zu Gott heraus zu handeln. Wenn das geschieht und wir unser Leben so fokussieren auf Christus, in 10 Jahren könnte, ich spinne mal ein bisschen rum, der Main-Taunus-Kreis so aussehen. Sieht ein bisschen cooler aus, oder? Und das ist, ich glaube, das ist ein bisschen untertrieben noch. Aber da hat sich mindestens jede Flamme 3 bis 4 Mal verbreitet. Und der größte Traum da drin, wenn sowas entsteht, jetzt stellt euch mal vor, Eschborn, Schwalbach, Bad Soden und Sulzbach. Das ist so eine schöne Spitze da hinten. Und da sind ungefähr 20, 30 Leute im Glauben, die Feuer und Flamme sind für Jesus. Und die sagen, hey, mein Taunuskreis ist eine Nummer zu groß. Wir würden gerne diese vier kleinen Städte für Jesus gewinnen. Wir wollen eine lebendige Gemeinde vor Ort bauen. Hey, das ist unser Traum. Und dann stellt mal Eppstein, Kelkheim und so weiter, die machen neu und dann Hofheim, Kriftel und dann Hattersheim und Flörsheim. Und dann könnte das ungefähr so aussehen, dass kleinere oder größere Gemeinden dann entstehen und wir vernetzt miteinander arbeiten und uns ermutigen, glauben und in meinen Taunuskreis gewinnen. Das ist das, was ich in meinem Herzen sehe. Ich weiß nicht, warum du Gemeinde baust, aber mein Herz ist das da, dass der mein Taunuskreis für Jesus gewonnen wird und dass überall Flammen entstehen, aus diesen Flammen größere Flammen, wo Menschen zusammenkommen und diesem Traum Gottes Wirklichkeit werden lassen, indem sie aus der Gemeinschaft mit ihm herausleben. Damit das geschieht, sind zwei Dinge notwendig. Und die wollen wir heute mit euch teilen. Die sind sehr stark in unserer Vision verankert. Das eine ist, dass wir Jesus im Herzen haben. Und das andere ist, dass wir ein Herz für die Menschen haben. In diesem ersten Moment soll es dazu gehen, Jesus im Herzen haben. Ihr Lieben, Jesus ist der König. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Und das haben wir immer wieder und wir proklamieren das immer wieder. Jesus, du bist der Herr. Es ist nicht der Ande, es ist nicht die Ältesten, es ist Jesus ist der Herr. Amen. Deshalb ist er ganz groß. Und ich möchte das Ganze an dem Kreuz festmachen, weil das Kreuz symbolisiert das, woran wir glauben. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, aber er ist auch verstanden. Und er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir leben können aus der Fülle Gottes heraus. Aber er ist und er bleibt der König. Er ist die Quelle alles Seins. Und auf ihn docken wir an. Und unsere Aufgabe ist es, die einzige Aufgabe in erster Linie ist es, nicht tun, 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 sondern die erste Aufgabe, die Priorität in unserem Leben ist folgendes. Dass wir zu seinen Füßen kommen, dass wir bei ihm tanken, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir uns füllen lassen von hier, dass Beziehung entsteht zwischen Gott und uns. Dass es nicht nur eine einmalige Sache ist, ich habe mich für Jesus entschieden und Halleluja und ich setze mich jetzt zurück und Jesus, wir sehen uns in der Ewigkeit wieder. Ihr Lieben, das ist nicht Christsein, da hast du was falsch verstanden. Christsein bedeutet, Beziehung zu haben mit dem lebendigen Gott, mit der Quelle, die Jesus ist und unsere Aufgabe ist es, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Seid ihr mit mir? Was das so ein bisschen beinhaltet, da wird jetzt meine Frau ein paar Zeilen zu euch sprechen. Da.
Andi hat gesagt, ich darf. Ich habe nur ein paar Minuten. Da mache ich das schnell. Halleluja. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in dieses erste Teil von unserer Vision, Jesus im Herzen. Und vielleicht sind da viele Sachen, die wir schon kennen, aber wir versuchen das zu erfrischen. Das Erste, das mir kam, an erster Andi meinte, Becky, willst du nicht teilen ein bisschen, was bedeutet Jesus im Herzen? Jesus ist Licht. Und sobald das Licht im Herzen kommt, immer so, man sieht's. Man erkennt es. Entweder ist das Licht da, kann man sehen ein bisschen, oder nicht. Wenn das Licht Jesus kommt, leuchtet das Herz. Jetzt in jede Ecke. Entweder ist die Flamme, wie wir in der ersten Folge vielleicht gesehen, ein bisschen klein. Es darf wachsen, aber wenn Jesus reinkommt, er ist Licht und man erkennt das. Amen. Der zweite Punkt, der mir kam, von dieses wenn Jesus einsieht, ist Reinigung und Heilung. Und wir gehen hier so von den Beispielen. Stell dir mal vor, du hast einen Nachbarn, er gibt ein Haus neben dir und er ist leer mehrere Jahre und plötzlich siehst du Licht an, plötzlich siehst du Bewegung, siehst du Renovierung. So geht es in uns auch. In dem Moment, wo wir Jesus kommen, es wird Licht angemacht, es wird saniert, es wird renoviert, weil Jesus nimmt seinen Platz ein. Er nimmt seinen Raum ein. er reinigt und er heilt. Und ich habe in den letzten Wochen ein bisschen meditiert in Psalm 51. Das ist die eine schönste Psalm, die mit den Herzen zu tun ist. Und hier ist der Kontext von David. Ich möchte euch mitnehmen ein bisschen in diesen Psalm, ein paar kleine Punkte. Wie könnte eine Beziehung zu Gott aussehen? Wie könnte es man an uns sehen, dass dieses Licht da ist, dass Jesus da ist und dass er reinigt? Und hier war David, der hatte gerade richtig viel Mist gebaut. Ne? Und er kommt zu Gott und er sagt, die erste Folie, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und lösche mein Vergehen aus. Du bist ja voller barmherzig. Wenn David eine Beziehung nicht zu Gott gehabt hätte, konnte er zu Gott nicht so kommen. Er hatte gerade richtig, richtig großes Mist gebaut. Und wenn er Gott nicht gekannt hätte, wusste er nicht, wo er hingehen soll. Aber er hatte Vertrauen entwickelt aus der Beziehung, die er mit Gott hatte. Er hatte Gott schon gekannt. Er hatte Beziehung zu Gott. Und er konnte zu Gott kommen und sagen, Herr, ich weiß, du bist gnädig. Ich weiß, du bist gut. Und ich vertraue dich, dass du mich wieder anvertrauen kannst. Es gibt ein Vertrauen, das kommt aus dieser Beziehung. Es gibt ein Vertrauen, das kommt aus der Beziehung. Er kannte sein Gott. Nummer 2, von Vers 5, da steht, ja, ich erkenne meine Vergehen, meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Gegen dich, ja, besonders gegen dich habe ich gesündigt, sagt hier den David. Hier geht es um Erkennen und Bekennen. Wenn Jesus in uns wohnt, wenn wir in dieser Beziehung zu ihm leben, beleben wir diese kontinuierlich Versöhnen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, er sagt, er vergibt uns. Wenn wir uns einander bekennen, er heilt uns. Es ist Teil dieses Prozesses, dass dieses Leben lebendig ist. Es gibt Vertrauen, es gibt Versöhnung immer wieder. Wir können es einfach uns vielleicht auch reflektieren. Wie sieht es gerade bei mir aus? Habe ich Vertrauen richtig zu Gott, dass er mich anvertrauen kann, dass er mich rausholen kann aus jeder Situation? Lebe ich in dieser Versöhnung mit Gott? Er lädt dich ein auch dazu. Nummer 3. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Hier reden wir von Erneuerung. Wenn Jesus in das Haus kommt, er erneuert. Er macht alles neu. Ja? Er ist der Architekt, er ist der Schöpfer. Jesus reinigt uns und gibt uns einen neuen Geist. Er kann das machen. Vierter Punkt. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe, sagt hier den David, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Hier spricht er von Nähe. Nähe und Liebe. Suchen wir Jesus Nähe? In einer Beziehung gibt es Liebe und gibt es Nähe. Und Jesus lädt uns ein, immer in diese Nähe zu kommen. Nächster Punkt. Lass mich wieder erkennen die Freude deines Heils. Lass mich wieder fröhlicher hören und gib mir die Freude zurück. Woher kommt Freude? Am meisten von einer guten Nachricht, oder? In dem Moment, wo du hörst, boah, ich sollte eigentlich sterben. Und Gott sei Dank darf ich nicht. Und du freust dich an Jesus, dass er für dich seinen Platz genommen hat. Dass er für dich gestorben ist. Das erweckt in uns diese Freude. Freude aus der guten Nachricht. Freude, dass Jesus für mich den Platz genommen hat. Freude seines Heils. Das bedeutet Annahme. Gute Nachrichten produzieren Freude. Freude im Herzen. Nächster Punkt. Da 14b, da steht, unterstütze mich mit deinem willigen Geist. In dem Moment, als ich dieses Vers gelesen habe, musste ich sofort an eine Krücke denken. Ne? Eine Krücke, ne? So, wo man sich stützt. Man ist vielleicht verletzt oder hat man nicht so viel Kraft. Und es gibt diese Momente, wo vielleicht wir schwach sind. Und da Gott verspricht uns das aus seiner Beziehung, auf die Beziehung mit ihm, er gibt mir einen willigen Geist. Einen willigen Geist. Und das stützt mich. Das ist für mich ein Symbol von der Glauben Haltung in unseren Herzen, die uns trägt, wenn wir schwach sind. Da sagt er auch, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Diese richtige Haltung, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das kommt auch aus der Beziehung. Wenn wir mit Jesus leben, wir werden merken, er gibt uns diesen Stutz, er gibt uns diese Kraft, er gibt uns die Glauben, das zu glauben. In einer Beziehung stützt man sich gegenseitig und wir stützen uns auf Jesus. Amen. Nächster Punkt. Die mit dir gebrochen haben, will ich die Wege lehren, dass sich die Sünder bekehren zu dir. In Englisch ist es viel schöner, dass es then I will teach the transgressors your ways and sinners shall be converted and return to you. Als Konsequenz von alles, was vorher schon passiert ist. Als Konsequenz, then I will. Ich werde dann dein Leben weitergeben. Ich werde dann anderen zu dir bringen. Ja. Eine lebendige Beziehung zu Jesus produziert Leben. Das klingt ein bisschen dumm, aber lass uns für einen Moment denken. Eine lebendige Beziehung produziert Leben. Wir können es auch gucken, wie steht mein Herz gerade? Produziere ich gerade Leben? Tut sich was in mir? Jesus lädt uns ein in diese enge Beziehung, das Leben sich produziert. Es gibt ein Resultat, es passiert was. Es erreicht andere. Licht kann nicht kommen, ohne dass es was passiert. Wenn das Licht angeht, man sieht was. Wenn das Licht angeht, es passiert was. Und Jesus lädt dich ein. Erlaube, dass er in dein Herz leuchtet. Nächster Punkt. Herr, nimm den Blutschild von mir. Gott, du bist der Gott meines Heils. Dann werde ich laut deine Gerechtigkeit speisen. Löse mir die Zunge her, dass mein Mund dein Lob verkündige. Denken wir für einen Moment in den Nachbarnshaus das Beispiel. Wenn die Leute einziehen, man hört es. Ja? Man hört, dass die angezogen sind. Ne, ne Carsten, man hört die. Ne? Wenn Jesus einzieht in dein Herz, man hört es auch. Es wird Transformation in unseren Zungen, die Art, wie wir reden. Wie ist gerade unser Lob zu Jesus? Könnte sein, dass manchmal es schwerfällt, zu loben. Könnte sein, dass ich vielleicht gerade die Freude Gottes Heils nicht so gerade spüre. Vielleicht brauche ich erneut in Gerechtigkeit mit Jesus zu kommen, in Versöhnung mit Jesus, sodass mein Lob mir aus der Lippen einfach so fließen kann. Amen. Man hört, wenn Jesus eingezogen ist. In eine liebevolle Beziehung zu Jesus zeigt sich die Liebe auch durch unsere Worte. Nächster Punkt. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Hier geht es nicht um kaputt zu machen. Hier geht es ihr um dieses, entweder bin ich stolz oder ich bin zerbrochen und habe ich Demut vor Gott. Demütiges Herzen. Jesus lädt uns an. Wenn wir in dieser Beziehung zu ihm sind, lernen wir jeden Tag zu erkennen erneut, dass wir abhängig von ihm sind für alles. Das ist der wahre Bedeutung von Demut. Ich schaffe es nicht alleine, ich muss mit Jesus es machen. Ich brauche Jesus für alles. Ich bin von ihm abhängig. Veränderung wird dann sichtbar. Es gibt bestimmt ganz viele andere Aspekte, die wir sagen können, wo man erkennt, dass in die Beziehung zu Jesus sich was getan. Ich nenne nur diese, was ich jetzt erwähnt habe, Vertrauen, Versöhnung, Erneuerung, Nähe, Freude, Glaube, Resultat in mir, Lob, Demut und viel anderes mehr. Also wer sieht ein in unseren Herzen? Nochmal alle zusammen, so schön wie in einer Schule. Wer sieht ein in unseren Herzen? Jesus. Und wer sagt Jesus, der er ist? Ich bin der Weg. Das bedeutet, die Werke, die er für uns vorbereitet hat, wo wir wandeln im Geist, in unserem Tun, was wir handeln mit unserem Körper auch. Dann sagt er, ich bin die Wahrheit. Was sagt die Bibel von der Wahrheit? Sofort kommt dieses Vers. Wer die Wahrheit kennt, wird in Freiheit kommen, wird freigesetzt, der Freiheit kommen. Und die Freiheit brauchen wir am meisten in unserer Seele, in unseren erneuernden Gedanken. In dem Moment, wo wir in die Wahrheit kommen und Jesus mit seiner Wahrheit kommt, unsere Seele verändert sich. Und dann sagt er, ich bin das Leben. Und wo ist das Leben der Menschen und das Leben Gottes? In meinem Geist. Und aus das Leben kommt Leben. Entsteht geistliches Leben, wenn Jesus in uns wohnt. Und dieses geistliche Leben multipliziert sich, wenn wir in Beziehung zu ihm leben. Jesus will einziehen und Beziehung haben. Und er lädt dich ein und uns alle mit dieser Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Amen.
Das ist die eine Ebene. Die Ebene, die senkrechte Ebene, heißt das so, ne? Ja. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Das ist Fokus, Beziehung zwischen Himmel und Erde. Jesus kam am Kreuz, hat diese Beziehung wieder, also hat es möglich gemacht. Wir haben Beziehung mit dem Vater durch Jesus Christus. Das ist unser Fokus Nummer eins, dass wir da das erleben, was Becky gerade eben beschrieben hat, Erneuerung, Versöhnung mit Gott. Aber nicht nur das, sondern dass wir empfangen von ihm, was Gott uns gibt, weil er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und wir sehen in der Bibel ganz viele Bilder, die Gott uns beschreibt, wie wir letztendlich als sein Leib, als seine Kinder, die einen Leib formen, unterwegs sein können. Und dieses Bild vom Leib zum Beispiel gebraucht Paulus ganz viel, dass wir letztendlich auch Verantwortung haben da drin, nicht nur für mich vor Gott, sondern auch in diesem Miteinander. Wir gehören zusammen. Ich möchte eine kleine, oder genau, Becky hat gerade gesprochen von Jesus im Herzen und ich gehe jetzt in den Bereich rein und ein Herz für die Menschen, das ist einfach miteinander verwoben. Du kannst nicht mit Jesus leben und sagen, Jesus, ich bin jetzt zufrieden als Kind Gottes und du schließt dich in einer Box ein, da wird kein Leben fließen. Was passiert? Wenn du nur auf dieser Ebene bleibst, irgendwann ist dein Tank so voll. Aber in der Regel, wenn das Wasser nicht gebraucht wird, dann geht das Wasser kaputt. Und dann fängst du an, ist das alles wirklich wahr? Dann kommen Zweifel rein. Und dann kommen ganz viele unschöne Gedanken rein, weil der Feind weiß, wie er mit uns arbeiten kann. Aber wenn hier eine Beziehung entsteht, die Leben hat, das heißt, dann fließt es über und es geht dann in die beiden Arme hinein. Was diese beiden Arme bedeutet, das werde ich euch gleich sagen. Aber wichtig ist, einmal zu fokussieren, sagen, Jesus, es geht um Beziehung zu dir. Ich möchte mein Herz da ausschütten und schütte dein Herz in mein Herz hinein, dass es zusammenkommt. Aber die zweite Ebene ist, dass das, was ich hier empfange von Gott, dass ich diesen Schritt des Glaubens gehe und sage, Jesus, gebrauche mich da drin, um Segen zu sein für andere. Jesus hat das getan für uns und ich möchte diese zwei Arme einfach mal anders beschreiben heute oder dann einfach ein paar Namen dazu oder zwei Namen dazu geben. Das ist die horizontale Ebene und der erste Arm ist die Gemeinde Jesu. Ab dem Moment, wo du Kind Gottes bist, kommst du rein, du gehörst zu einer Familie dazu, du gehörst zur Gemeinde Jesu, weltweiten Gemeinde Jesu dazu. Das bedeutet, wir haben auch da einen Auftrag und eine Verantwortung gegenüber den Menschen, mit denen wir da zusammen sind. Wie vorhin gesagt, Paulus hat ganz viele Bilder, wo er die Gemeinde Jesu beschreibt. Im Neuen Testament lesen wir sie. Wir haben vor zwei Sonntagen über die Ekklesia gehört. Da könnt ihr nochmal reinhören, was Thomas Lahme drüber gesagt hat. Da hat er ganz viele Bilder über die Gemeinde gesagt. Das will ich jetzt gar nicht alles aufrollen. Aber ein Bild ist, es gibt dieses Bild vom Körper. Jesus ist der Kopf. Und wir sind sein Leib und wir gehören zusammen und wir lassen uns leiten von ihm persönlich, aber auch in diesem Miteinander, dass ich persönlich empfange, aber auch immer meine Ohrenspitze her, wie kann ich heute meinen Nächsten dienen, wie kann ich heute meinen Nächsten segnen und so unterwegs zu sein, denn wir brauchen einander. Stell dir mal vor, einer von euch ist die Hand Und er sagt, hey, ich muss an den Mischpult da hinten, wo der Milo ist, und den Knopf drücken. Aber wenn der Hand keine Füße hat, dann wird es nicht funktionieren. Ne? Geht nicht. Dann sagt er, hey, Füße, können wir zusammenarbeiten? Ich muss da hinten hin. Ja, und dann drückt er da hinten den Knopf. Versteht ihr den Gedanken? Wir fungieren miteinander. Deshalb, damit Leben entsteht in der Gemeinde, ist meine Beziehung zu Jesus das A und O. Wenn da drin Feuer ist, dann wird dieses Feuer sich verbreiten in unsere Mitte hinein. Das heißt, ich habe eine Verantwortung auch mir und Gott gegenüber, aber auch den Geschwistern gegenüber. Wenn mein Leben brennt, setze ich andere Menschen in Brand. Wenn ich mal durch eine schwierige Zeit gehe, das kann auch passieren, dann lasse ich mich aber tragen von anderen, die Feuer haben, und gehe durch diese Zeiten hindurch. In Römer 12, ich möchte es ganz kurz anschneiden, da spricht er oben, dass letztendlich wir einander höher achten sollen und so weiter. Und der Maßstab für unser Miteinander letztendlich ist der Glaube, ist das, was Gott uns gesagt hat. Und dann heißt es, dass es wie bei unserem Körper ist, dieses Miteinander. Es bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Das heißt, jeder von uns hat eine besondere Aufgabe. Und so sind wir alle in Verbindung mit Christus, ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder voneinander. Das heißt, wir gehören zusammen. Wir können uns nicht getrennt voneinander sehen. Wir gehören zusammen als eine Familie. Und wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Das heißt, jeder von uns ist anders begabt. Und er spricht hier zum Beispiel von der Gabe der Prophetie, der Lehre, der Seelsorge, der Bedürftige zu unterstützen, also ganz praktische Dinge auch, sich um Notleidende zu kümmern, Gastfreundschaft, ganz groß im Neuen Testament, praktische Aufgaben, hier in der Gemeinde könnte man sagen, Stühle stellen, Technik und all diese praktischen Dinge, Verantwortung zu übernehmen, auch in diesem Miteinander. Das ist das, was in diesem Text steht. Und dann zum Schluss heißt es, werdet dem Fleiß nicht nachlässig, sondern lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Ohne dass es brennt in uns, werden wir keine Kraft haben zu dienen, glaubt mir. Dann werden wir Dinge tun aus dem religiösen System heraus, das keine Frucht hervorbringt. Deshalb ist es wichtig, dass der Geist Gottes in uns brennt, damit Frucht entsteht in diesem Miteinander und für den anderen. Das andere Text, den ich noch rausgesucht habe, um diesen Part der Gemeinde Jesu zu beleuchten, das tue ich noch schnell aufhängen hier, damit man es nochmal sieht. Genau. Das ist der Text von 1. Korinther 12. Da haben wir schon eine Predigtserie drüber gehalten, deswegen werde ich auch nicht ganz näher drauf eingehen, sondern ich möchte nur kurz erwähnen, da oben im Vers 7, da heißt es, jeden aber wird das Offenbarwirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Wem wird es gegeben? Nur dem Andi. Steht das da? Was steht da? Und wer ist mit jedem gemeint? Jeden, oder? Also du, jetzt alle, okay? Und ich. Jedem. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Andi, ich habe aber gar keine Gaben, dann würdest du sagen, Gott, du bist ein Lügner. Ich überspitze das jetzt mal ganz dolle. Jedem von uns wurde etwas zuteil gegeben. Bin ich bereit, mich einzulassen? Bin ich bereit zu sagen, Jesus, gebrauche mich da drin? Das ist die andere Frage. Aber jedem. Und an anderen Stelle heißt es, wir sollen nach den besseren Gaben trachten. Das heißt, betest du dafür, dass Gott Gaben gibt? Ich bete schon seit vielen Jahren, dass Gott mir die Gabe der Prophetie gibt. Und ich merke zwischendurch, komm so Glimpse rüber und sage ich, ja, danke, das ist schon mein Anfang, aber Herr, ich möchte mehr. Gabe der Heilung, ich habe das eine Zeit lang ganz krass erlebt in meinem Leben und irgendwann war sie dann kurz weg und ich habe gesagt, Herr, was ist los? Ich wünsche mir das zurück, dass wo Hände aufgelegt werden, Heilung geschieht, einfach weil du da bist. Und ich bete dafür. Wofür betest du? Jedem gegeben. Und was wurde gegeben? Wort der Weisheit, der Erkenntnis, Wort der Erkenntnis, Glauben, Gnadengaben der Heilungen, Wirkung von Wunderkräften, Prophetie, Geistesunterscheidung, Arten der Sprachen, Auslegen der Sprachen. Wir haben das vor ein paar Monaten so eine Reihe gemacht, könnt ihr alles nachhören im Internet. da habt ihr eine Woche zu tun. Aber es geht nicht um das zu tun, um wieder was zu hören, sondern es geht darum, fragen, Herr, was hast du für mich gegeben? Ich sehne mich danach, beschenkt zu werden von dir. Ich sehne mich, aus dieser Gemeinschaft heraus dir dienen zu dürfen und dem Leib Jesu ein Segen zu sein und den Geschwistern Mut zu machen und sie zu erbauen im Glauben und all diese Dinge. Okay? Das ist der eine Arm. Er resultiert aber immer aus dieser Beziehung heraus. Also Beziehung zu Jesus, Punkt 1, das ist wichtig. Wenn das nicht da ist, kann das andere gar nicht funktionieren. Aber wenn das da ist, dann ist unsere Ausrichtung in erster Linie Gemeinde Jesu und wir haben da unseren ersten Auftrag. Aber dann haben wir noch den zweiten Arm. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, geht in alle Welt und machet. Machet zu Schäfchen, machet zu Jüngern. Ja? Und tauft sie im Namen, belehrt sie alles und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Das ist unser Auftrag und das ist nicht nur für Andi und für Karin und für Uwe und Silvia und für die Leute, die so ein bisschen fitter sind im Wort Gottes. Nein, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Das ist unser allgemeiner Auftrag als Kinder Gottes, hinauszugehen in diese Welt. Wir haben beim letzten Visionssonntag diese zwei Sätze ein bisschen näher betrachtet, deswegen werde ich es nur benennen. Aber hier steht, es könnte sein, dass ihr Salz dieser Erde werdet. Steht das da? Oder es wäre schön, wenn ihr euch anstrengen würdet, Salz zu sein und Licht zu sein. Steht das da? Was steht denn da oben? Ich verstehe euch nicht. Was steht da? Nur die ersten zwei Wörter. Was steht da? Okay, und jetzt mach das mal ganz persönlich. Ich bin. Können wir es mal zusammen sagen? Ich bin Salz der Erde. Ich bin Licht der Welt. Darf ich dich jemals fragen, glaubst du das? Glaubst du das? Ich komme auf diese Frage gleich nochmal zurück. Weil ich glaube, das ist der Tricking Point in unserem Leben, wo die meisten zu kämpfen haben, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und ich spreche zu Christen hier. Ich möchte ein anderes Bild heute kurz beleuchten. Im 2. Korinther 3, da schreibt der Apostel Paulus und er sagt, ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid. Was sind wir? Wir sind es, ja? Wir sind ein Brief von Christus, ausgefertigt durch unseren Dienst, also für den Dienst des Paulus, geschrieben aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Ihr Lieben, du und ich, wir sind ein Brief Jesu für diese Welt, geschrieben mit dem Heiligen Geist in unserem Herzen. Er hat seine Geschichte in dir hineingeschrieben. Meine Frau ist die Einzige, die glaubt. Herr, ich danke dir, dass du mir eine Frau des Glaubens gegeben hast. Wisst ihr, jeder Brief enthält eine Botschaft. Hoppala, warte mal. Jeder Brief von uns enthält, also jeder von uns, oder wir sind Briefe und wir enthalten eine Botschaft. Und diese Botschaft, ich will euch was verraten, es geht nicht darum, oh, der Andi ist toll, guck mal, wie er schön modern gekleidet ist heute, seine Schuhe sind weiß, extra für diesen Gottesdienst gepoliert, der Andi ist so charismatisch, der Andi ist, wow, der Traummann meiner Frau, glaube ich zumindest, immer wieder neu. Steht das da drin, diesen Brief, dass die Leute sehen, wow, guck mal, was für ein toller Typ der Andi ist. Wisst ihr was? Von dem steht überhaupt nichts drin in diesem Brief. In diesem Brief, da geht es darum, dass die Leser erkennen das Werk, das Gott getan hat in meinem Leben und diesen Plan der Errettung, den er hat für diese Welt, für den jeden Einzelnen, dass es offenbart wird. Dass die Liebe Gottes groß wird in den Herzen der Menschen. Das ist das, was da drin steht. Es geht nicht um uns, sondern es geht um das Werk Jesu in uns. Und das ist ganz tief hineingeschrieben. Andi, du bist gerettet worden. Andi, du bist gerecht. Andi, du bist heilig. Andi, du bist wunderbar gemacht. Andi, du bist erlöst. Andi, du bist geheilt, du bist befreit. Und all diese Dinge, die hat Gott da reingeschrieben, weil er das in mir vollbracht hat und für mich vollbracht hat. Darf ich dich mal fragen, was ist die Geschichte deiner Bekehrung? Was ist die Geschichte deiner Bekehrung? Was hat Gott in dein Leben getan? Das ist das, was dieser lebendige Brief beinhaltet, den Jesus schreibt und den wir vermitteln sollen in diese Welt. Wisst ihr, was ich tue, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme? Da fange ich nicht an und sage, schau mal, in der Offenbarung steht Himmel und Hölle und ja, und wenn du nicht brennst und so. Nein, das mache ich nicht. Sondern ich frage, hey, wie geht's dir? Und wenn die Leute dann ein bisschen Dinge erzählen, wo ich merke, da kann ich andocken, dann kann ich sagen, du, ich verstehe dich so ein bisschen. Schau mal, mein Leben, darf ich dir ein bisschen was erzählen? In meinem Leben das und das und das. Und Gott hat da reingewirkt, Gott hat da geheilt, Gott hat mich da rausgeholt aus diesem Loch. Aber wisst ihr, dieser Jesus, er ist aber auch da für dich in diesem Moment. Und er möchte dir begegnen. Weißt du, er ist gekommen, gestorben, auferstanden, um dir Leben zu schenken. Und die Leute hören dir zu. Und Leute werden bewegt und am Ende bete ich noch für die Leute und frage sie, ob sie Jesus annehmen wollen. Das ist meine Geschichte und jede Geschichte ist einzigartig. Wenn du die Geschichte von der Karin hörst, sie hat eine ganz andere krasse Geschichte als ich. Wenn du meine Geschichte hörst, die ist komplett anders als die von Uwe und Silvia, die ist komplett anders als hier vorne, die ist komplett anders als die jungen Leute da drüben. Jeder von uns ist einzigartig, aber Gott möchte genau deine Geschichte und dein Leben gebrauchen, um letztendlich zum Segen zu sein für die Menschen. Unser Brief ist lebendig, weil Jesus lebendig ist. Amen? Ah, das sind schon mal 50%. Unser Brief hat einen Adressaten und die Adressaten sind die Menschen in dieser Welt. Dass sie diese unermessliche Liebe Jesu erfahren. Gott möchte sich ihn offenbaren durch dich. Darf ich dich mal was fragen? Was lesen die Menschen, wenn sie dich sehen? Was lesen die Menschen, wenn sie dich sehen? Ich bete dafür, dass Gott uns wirklich die Kraft schenkt, in einer Welt, die voller Skepsis und mangelnde Glaubwürdigkeit gegenüber des Evangeliums da ist, dass unser Glauben, unsere Berufung letztendlich neu belebt wird und wir zu lebendigen Briefen werden letztendlich des Heils, der Heilung an all diese Menschen, die draußen als Empfänger da sind, zu dem letztendlich Jesus uns gesandt hat. Geht hin, hat er gesagt. Ihr Lieben, wir sind lebendige Briefe, nicht könnten wir sein. Aber das hängt von dem ab hier. Amen. Achso, Papel, ja. Danke, Frau Balzer. Vielleicht können wir es da oben nochmal sehen. Die Beziehung zu Jesus ist essentiell für all das, was wir tun. Und all das, was wir haben, das wir sind, mit den ganzen Gaben, mit den ganzen Talenten, mit den ganzen Know-hows und was wir so alles wissen und Offenbarung Gottes, dienen wir der Gemeinde und wir dienen den Menschen dieser Welt als Brief. Und wisst ihr, was passiert, wenn zwei Arme sich ausstrecken? Uwe, komm mal her. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Uwe. Komm mal zu mir. Ihr Lieben, das ist Gemeinde Jesu. Das ist das, wofür wir da sind, die Menschen zu umarmen, sie zu retten, sie hineinzunehmen in eine Familie, wo sie ihre Berufung finden, wo sie gefördert werden, wo sie gestärkt und ermutigt werden. Das sind die Arme Jesu in dem Fall. Wir sind die Arme Jesu in dieser Welt. Wir umarmen beides, die Gemeinde und die Menschen. Und wir führen sie zu Jesus. Und dieser Ort ist ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, wo ich mich fallen lassen darf, wo ich einfach mal Dinge ausprobieren darf und sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, es könnte sein, dass ich da was spüre, ich würde es einfach mal ausprobieren, darf ich? Ja, du darfst. Okay? Aber wichtig ist, dass wir miteinander unterwegs sind, um Reich Gottes zu bauen. Jetzt kommt die essentielle Frage und damit möchte ich schließen. Das ist das große Bild. Glaubst du, dass Gott es tun kann? Voll cool. Wer glaubt das noch? Ich versuche mal das anders nochmal zu formulieren. Wer von euch glaubt, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist? Ah, Amen. Wer von euch glaubt daran, dass Gott Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, damit er für unsere Sünden stirbt und damit jeder, der ihn annimmt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Ihr glaubt daran. Wer von euch glaubt daran, dass Gott heute noch heilt, dass er versorgt, dass er leitet und dass für ihn letztendlich nichts unmöglich ist? Okay. Und jetzt komme ich zu der Frage. Glaubst du auch, dass Gott dich, so wie du bist, mit allen deinen tollen Facetten und mit allen deinen Macken, dass Gott dich gebrauchen kann? Dass er dich ausgerüstet hat und dich gebrauchen kann? Seht ihr, 10% der Hände. Ja, es geht jetzt nicht um Hände hochheben und so, ne? Es geht um eine Herzenseinstellung. Wenn wir zu dem Punkt nicht kommen, dass wir sagen, Jesus, ich bin schwach. Und ihr Lieben, wenn ich mein Leben anschaue, ihr könnt meine Söhne fragen, die Menschen, die mich besser kennen, ich bin sowas von fehlerhaft und sowas von nicht perfekt. Ich bin ein sehr spontaner Typ, ein sturer Kopf, weil ich ein Ziel vor Augen habe und ich boxe mich durch die Wand und manchmal tue ich Menschen verletzen dadurch. Das ist meine Charaktereigenschaft und Gott arbeitet gerade ganz stark an mir. Aber werde ich deswegen sagen, Jesus, ich kann es nicht? Ich glaube, wir müssen verstehen, wer wir eigentlich im Geiste sind. Und wenn wir das verstehen, wer wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind ein Brief, wir sind gerecht gesprochen, wir sind heilig, wir sind Berufene. Ab dem Moment, und wir sind Kinder Gottes, das ist das Allerwichtigste. Ab dem Moment zu sagen, Jesus, und ich stelle mich mit allen den Fehlern, allen Schwächen, aber auch mit allen Stärken, mit dem, was du mir hineingelegt hast, weil du hast jedem etwas gegeben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Glaubst du, dass Gott dich gebrauchen kann? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dein einzigartiges Lebenszeugnis gebrauchen kann, um die Menschen zu verändern, da draußen anzustecken mit der Liebe Gottes? Ich habe früher das nicht geglaubt, weil ich habe gedacht, wer sich mit einer damals Kassetten, wer sich mit so einer blöden Kassette bekehrt, der ist nicht ordentlicher Christ. Ich habe immer die großen Stories gehört von Menschen, die von den Drogen kamen und keine Ahnung, Gefängnissen und bla 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 und voll die krassen Bekehrungen. Ich stand dann da immer in diesen Versammlungen, Herr und ich habe nur eine Kassette gehört, aber Jesus, ich habe dich doch erlebt. Und heutzutage bin ich so stolz, also froh und dankbar, dankbar ist das bessere Wort, dankbar, dass Gott mich in diesem Wohnzimmer alleine da begegnet ist durch diese Kassette und mein Leben komplett verändert hat. Und das ist das, was ich den Menschen sage. Und sie schauen, wow, du bist aber alt geworden. Alt mit Jesus, alt mit Jesus. Weißt du, ich begegne die Menschen in dieser Gemeinde, die Gott mir anvertraut hat, immer wieder. Und ich möchte einfach mal zwei Dinge sagen, was mich immer wieder begegnet in den Gesprächen. Andi, ich habe keine Zeit, meine Bibel zu lesen, geschweige Beziehung zu Gott zu pflegen. Mein Alltag ist zu stressig, ich muss 1000 andere Dinge tun, ich habe zu viele Sorgen. Das mag alles richtig sein. Und das andere ist, nein, das kann ich nicht. Ich da vorne, nein, ich nicht. Oder ich das, nein, das bin ich nicht. Das sind andere viel besser. Weißt du, Mose war auch so. Mose hat tausende Excuses gehabt, Entschuldigungen gehabt und dann hat er irgendwann mal ein Ja gesagt und er hat ein ganzes Volk aus Ägypten rausgeführt. Petrus, der ein Großmaul war in gewissen Situationen. Jesus, ich kämpfe bis zum Tod für dich. Und Jesus sagte, am nächsten Morgen hast du mich schon 3-mal verraten. Und das war so, weil er den Heiligen Geist nicht hatte. Er hatte diese Beziehung zu dem Geist Gottes noch nicht. Das war ihm noch nicht gegeben, diesen Moment. Ab dem Moment, wo er seine Sinne bzw. die Vergebung empfangen hat, sein Leben wieder neu Schiff gemacht hat mit Jesus, sich geordnet hat mit ihm und dann die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, die erste Predigt, die er gehalten hat. Wie viele Leute kamen zum Glauben? 3000 Menschen. Davon kann ich nur träumen. Aber weil er ja gesagt hat, Jesus, es tut mir so leid. Ich erkenne, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich will dir vertrauen. Ich möchte aus der Beziehung herausleben. 3000 Menschen bei der ersten Predigt. Gott kann. Glaubst du, dass Gott durch dich wirken kann, um den Main-Taunus-Kreis zu verändern? Deine Familien, deine Beziehung, deine Arbeitsstelle, wo auch immer du bist. Gott kann. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, dass wir eine kurze Zeit des Gebetes nehmen. Lass uns 10 Minuten dafür nehmen, bevor wir dann noch das Abendmahl nehmen, miteinander und dann diesen Gottesdienst abschließen. Ich möchte 2 Dinge bewegen in diesem Gebetszeit oder dich bitten, dass du das bewegst. Das erste ist, welche Lügen haben sich in deinem Leben eingeschlichen, die dich zurückhalten, letztendlich darin zu dienen, in dem, wozu Gott dich beauftragt hat oder befähigt hat in deinem Leben. Und wenn du nicht weißt, wo es ist, fang an zu beten, Herr, ich möchte wissen, was meine Gaben sind. Herr, befähige du mich. Herr, lass mich erkennen, womit ich dienen kann. Aber da, wo Lügen sind, wo du sagst, ich kann das nicht, dass, Jesus, ich bin dazu nicht ausgerüstet, Jesus, ich habe eigentlich gar keine Zeit für sowas, Jesus, und du ziehst dich immer mehr zurück, das heißt, du ziehst dich auch aus der Beziehung zu Jesus zurück, weil Jesus ist Fülle. Ich möchte, dass du mit Gott betest und sage, Jesus, ich tue Buße darüber, dass ich gezweifelt habe, dass du kannst und dass du durch mein Leben wirken kannst. Ich tue Buße drüber und all diesen Geist der Lüge. Und dann benenn das bei Namen, wo die Lügen sind in deinem Leben und sage, raus aus meinem Leben, du hast keine Anrechte da drin. Ich bin ein Kind Gottes. Schließe mit diesen Türen in deinem Leben und dann sagt Jesus ganz neu, hier bin ich. Ich möchte dir dienen und von dir empfangen und es weitergeben. Und das andere ist, ich schmeiß mal eine Folie noch drauf. Man kann es schlecht lesen, weil es schwarz ist. Aber beweg mal vor Gott, wo schlägt dein Herz? Ich werde ein paar Folien hier in der Mitte reintun. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt in voller Eifer jetzt jeden Sonntag irgendwas machen musst. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass du wirklich von Gott hörst, was ist wirklich dran für mich. Und dass du fragst, hey, dafür schlägt eigentlich mein Herz, aber ich weiß noch nicht, wie ich das anpacken kann, soll, wie auch immer. Dann schreib einfach deinen Namen auf. Wir würden gerne mit dir einfach ins Gespräch kommen. Und es bedeutet auch nicht, dass ich jeden Sonntag irgendwas machen muss. Nein, unser Hauptziel ist es einfach, hey, dass wenn ich in einen Dienst hineinkomme in der Gemeinde, um anderen zu dienen, dass wir einmal bis maximal 2 Mal im Monat irgendwo unterwegs sind. Am liebsten nur einmal im Monat. Dass wir 3 Sonntage haben, wo wir in dieser Ebene empfangen können, aber auch mit geistlichen Ebenen einander dienen können. Aber die praktischen Dienste, die da sind in der Gemeinde, es wäre schön, wenn wir einfach da fragen, Jesus, wo kann ich mich einbringen, um letztendlich auch meine Geschwister da drin zu segnen und andere, die das schon lange Jahre tun, etwas zu entlasten. Aber frag Gott, was hast du für mich? Was ist jetzt dran für mich? Okay? Und wenn du spürst, hey, da ist was, da liegen Zettel drin, schreib einfach deinen Namen drauf, Telefonnummer, E-Mail, was auch immer, sodass wir in Kontakt mit dir kommen können. Und das ist einfach beginnt zu fließen, das, was Gott in dir hineingelegt hat. Und da ist ein Zettel dabei, da steht allerlei. Wenn du merkst, hey, das sind noch Dinge, die noch nicht da drauf sind, aber mein Herz schlägt für etwas, dann schreibe deinen Namen dran und einen Stichpunkt und dann können wir gerne ins Gespräch kommen und sagen, hey, wie können wir das vielleicht miteinander verbinden? Ist es dran für uns als Gemeinde in dieser Season, in der wir sind, oder ist es ein Projekt für 1-2 Jahre, wo wir drauf hinarbeiten können? Okay?